Wenn es nicht mehr so funktioniert wie früher, ist das für viele Männer eine sensible Angelegenheit, über die kaum jemand spricht. Dabei sind Potenzprobleme weit verbreitet und oft gut behandelbar. In dieser Folge von Kernig und Gesund brechen wir das Tabu und beantworten alle Fragen zu diesem Thema. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von Apodiscounter, die Apotheke für alle. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und alle zwei Wochen spreche ich mit Medizinerinnen und Medizinern über spannende Gesundheitsthemen. Heute geht es um ein Thema, über das viele Männer nur hinter vorgehaltener Hand sprechen. Es geht um Potenzstörungen oder auch medizinisch korrekt die erektile Dysfunktion. Woran erkennt man sie? Was sind mögliche Ursachen und was hilft wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Matthias Schulze. Er ist Urologe, Androloge und Onkologe mit langjähriger Praxiserfahrung in Markkleeberg. Schönen guten Tag, Dr. Schulze.
Guten Tag, Herr Richard.
Dr. Schulze, ab wann spricht man denn von einer Potenzstörung und ab wann gilt sie als behandlungsbedürftig?
Die Frage ist sehr gut und das ist die zentrale Frage. Also wenn jemand über mindestens 3 Monate keinen befriedigenden Geschlechtsverkehr aufgrund einer schlechten oder mangelnden Erektion durchführen kann, dann ist es Zeit, einen Arzt aufzusuchen und dann kann man schon über eine Erektionsstörung sprechen. Und dann haben wir nicht nur ein singuläres Ereignis, sondern ein länger andauerndes Ereignis, was die Diagnose Erektionsstörung gerechtfertigt.
Also quasi, wenn es 1 oder 2 Mal nicht klappt, mit den harten Fakten, sage ich jetzt mal, muss man nicht gleich zu Ihnen kommen.
Nein, Sie wissen doch, der Motor kann auch durchaus mal stottern und wenn es einmal nicht klappt, einmal ist kein Mal, dann ist es nur ein Ausrutscher und das ist noch kein Schaden. Aber wenn es regelmäßig nicht klappt und es sozusagen zum Muster wird und das durchaus dann die Partnerschaft oder die sexuelle Beziehung belastet, dann reden wir über ein medizinisches Problem und dann ist es kein Manko, zum Arzt zu gehen.
Wie oft kommt es denn vor mit den Potenzstörungen? Oder gibt es vielleicht bestimmte Altersgruppen, die besonders häufig betroffen sind?
Also man muss sagen, die Potenzstörung betrifft eigentlich jede Altersgruppe. Und die Zahl der potenzgestörten Männer steigt natürlich mit dem Alter an. Das hat mit dem Alter an sich zu tun, mit den Gefäßveränderungen, denn Potenzstörungen sind Ausdruck von Gefäßveränderungen und die Rate der Potenzstörungen steigt natürlich stetig an, insbesondere die 60-, 70-Jährigen sind betroffen, aber eben auch jüngere Männer können betroffen sein. Insgesamt sprechen wir durchaus davon, dass ungefähr 20% der Männer über 40 mit Potenzstörungen rechnen müssen.
Wenn Sie jetzt sagen, dass jedes Alter davon betroffen ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich die Gründe mit dem zunehmenden Alter sozusagen so ein bisschen verschieben. Was sind denn so die häufigsten Ursachen bei den Jungen und vielleicht auch bei den Älteren?
Man muss sagen, die Potenzstörung hat ja durchaus was mit Gefäßveränderung zu tun. Und diese kommen ja mit zunehmendem Alter. So, und im jungen Alter hat man diese Gefäßveränderungen nicht. Das heißt, Potenz ist ja ein komplexer Prozess der Reize und der Reizantwort. Und das hat auch was mit Ruhe zu tun, mit Stress, mit Erwartungshaltung. Also es ist durchaus auch ein psychologisches Problem und das betrifft durchaus auch die jüngeren Männer, vielleicht auch die unerfahreneren Männer. Das hat auch was mit dem Arbeitsalltag zu tun, dass man dann manchmal nicht die Lust hat und entsprechende Performance aufbieten kann. Aber grundsätzlich ist es ein Gefäßproblem, sage ich mal. Und das tritt natürlich mit höherem Alter auf, wie viele Krankheiten auch, Übergewicht, Arteriosklerose, Diabetes, Hypertonie, Bluthochdruck. Das sind die Dinge, die den reiferen, älteren Mann betreffen. Und damit erklärt sich auch, warum die Zahl der Erkrankungen, wir sprechen ja von Erkrankungen, durchaus steigt.
Aber genau das hätte ich jetzt auch so ein bisschen erwartet. Bei den ganz Jungen ist es so, der Druck, der dahinter steht, Versagensangst vielleicht, die Psychologie, die mit reinspielt. Dann im mittleren Alter ist es vielleicht auch der berufliche Stress, wenn man komplett überlastet ist und deswegen vielleicht auch kaum noch Libido hat und bei den Älteren tatsächlich eher so die Krankheiten, die dann halt mit dem Alter so auftauchen.
Das kann man durchaus differenzieren und das war ein gutes Stichwort, Libido. Viele verwechseln ja Libido mit Potenzstörung, denn ich sage immer, wo die Libido nicht da ist, der hat eigentlich auch keinen Mangel zu verspüren. Das sind dann schon die Potenzstörungen, weshalb die Leute dann auch durchaus zum Arzt kommen.
Aber Libido kann man ja den Hörern nochmal erzählen. Man hat einfach salopp gesagt, keine Lust mehr auf Sex.
Genau.
Kein Verlangen mehr.
Libido drückt das Liebesverlangen aus und wer keine Libido hat, hat keinen Bock auf Sex. Punkt.
Ja, und in dem Moment ist es natürlich auch schwierig, da eine Erektion hinzukriegen.
Weil das Bedürfnis durchaus nicht da ist.
Ja. Kann denn eine erektile Dysfunktion auch ein Warnzeichen für andere Erkrankungen sein? Also Sie haben es ja schon gesagt, klar, wenn man älter wird, ne? Aber grundsätzlich so für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch wenn man etwas jünger ist, kann das auch schon so ein Signal sein?
Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann man wie viele Erkrankungen auch im jungen Alter kriegen. Das hängt auch von vielen Begleiterkrankungen ab. Ich sprach ja bereits an den Diabetes, das Übergewicht. Aber da die erektile Dysfunktion, die Erektionsstörungen eine im Allgemeinen Gefäßursache haben, gerade im zunehmenden Alter, sehen wir das sozusagen auch als sogenannte Wünschelrute an für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das heißt, wer durchaus eine normale Libido hat, ein normales sexuelles Verlangen und dennoch über Erektionsprobleme klagt, da muss man sagen, wie ist der Blutdruck? Waren Sie schon mal beim Herzdoktor? Um durchaus auch zu sagen, man könnte damit auch Herzprobleme detektieren, auch wenn derjenige noch keine Beschwerden diesbezüglich hat.
Und Sie haben es gesagt, also Übergewicht kann auch durchaus eine Ursache sein. Und wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland ja mittlerweile über 50% der Menschen übergewichtig sind, bei Männern ja deutlich mehr, sogar über 60%, dann führt das eben auch zu solchen Problemen. Inwiefern hat das Übergewicht eine Auswirkung auf die Potenz?
Also Übergewicht ist ja aus meiner Sicht nicht gleich Übergewicht. Wir haben auch übergewichtige Männer, die haben de facto keine Potenzstörung, ne? Aber sicherlich ist das ja immer eine Frage der Relation. Aber Übergewicht ist ja Ausdruck einer generellen Stoffwechselstörung, die durchaus ja auch mit Gefäßveränderungen einhergeht. Und das betrifft ja nicht nur an und für sich die Performance der Gefäße, sondern auch den ganzen Fettstoffwechsel etc. pp., Diabetes mit seinen Folgen. Und das ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Und da die Funktionsfähigkeit und Erektionsfähigkeit gerade des männlichen Gliedes eine insgesamt sensible Geschichte ist, nicht nur rein gefäßtechnisch, sondern auch von der Nervensituation, ne? Also die Reizüberflutung bzw. die Reizübertragung im sexuellen Bereich und dass die Erektion dann die entsprechende Antwort auf die erogenen Reize ist, das kann dann durchaus gestört sein. Und das ist ja dann auch Ausdruck einer Potenzstörung. Ne? Auch wenn die Gefäße noch scheinbar in Ordnung sind, ist ja auch die Nervenleitfähigkeit durchaus auch von Durchblutungsprozessen abhängig.
Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, als Laie, je höher der BMI ist, desto schwieriger wird es dann auch.
Statistisch gesehen ist das auf jeden Fall so.
Da kommt ja auch Bluthochdruck wieder mit ins Spiel, weil automatisch, indem man, ich sage jetzt mal, übergewichtiger ist, hat man wieder mehr andere Krankheiten, das metabolische Syndrom kommt wieder alles mit dazu.
Richtig.
Cholesterinspiegel geht hoch, Blutdruck geht hoch.
Also das ist das multifaktorielle Geschehen, das man ja so im Einzelnen nicht dezidiert beschreiben kann von Ursache und Wirkung. Das ist ja, wie gesagt, ein Geschehen, was ja von vielen Begleitumständen abhängig ist. Das heißt, wie Sie sagten es ja bereits ganz korrekt, das ist der Bluthochdruck, das ist die Fettstoffwechselstörung, das ist der Diabetes, das sind da die Gefäßveränderungen und nicht nur die Gefäßveränderungen, auch die ganzen Fragen der Nervenveränderungen. Wir reden auch zum Teil über Polyneuropathie, solche Dinge. Das ist die Wirkung von Medikamenten gegen den Hochdruck, das muss man auch klar sagen, die sind ja selbst auch potenzstörend und das ist ja auch eine Frage der Medikamentenanamnese, die wir da machen und dann kann man auch sagen, sie nehmen Hochdruckmedikamente, da muss derjenige gar nicht so groß übergewichtig sein und die leiden unter Potenzstörung, dann liegt es oftmals auch an Medikamenten, die aber trotzdem dann notwendig sind, um den Blutdruck einzustellen. Unabhängig davon, dass Bluthochdrucktherapie natürlich noch andere Möglichkeiten besitzt, wie Gewichtsabnahme, körperliche, sportliche Betätigung, dass man dann auch den Medikamentenverbrauch reduziert. Aber das ist ein generelles Problem der Polymedikation im höheren Alter, dass man sagt, Mensch, irgendwie müssen wir vielleicht auch Mittel und Weg finden. Wie können wir auch hier die Leute einbremsen? Gewichtsabnahme, weniger Medikamente, Gelenkentlastung, Gelenkverschleiß, also da kommen wir ja von einem zum anderen.
Ja, also im Prinzip könnte man es wahrscheinlich runterbrechen, vereinfacht gesagt, je gesünder man lebt, je gesünder man sich ernährt, je beweglicher und sportlicher man ist, desto weniger hat man mit Potenzstörungen zu tun.
Richtig, die gesunde Potenz ist ein Ausdruck gesunder Lebensweise.
Dann fragen Sie jetzt mal nach der Dunkelziffer. Es gibt ja Männer, die kommen zu Ihnen, die sagen Ihnen, was los ist, Dr. Schulze hier, ich habe da ein Problem, können Sie mir helfen? Wenn Sie sagen, ja klar, es gibt ja Möglichkeiten, darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Aber wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer ein derer, die sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen, weil es ja eben doch eine sehr intime, manchen auch peinliche Geschichte ist?
Also ich glaube, die Dunkelziffer ist selbst eine Dunkelziffer. Wir wissen es nicht so genau, das ist ja das große Problem. Aber selbstverständlich gibt es eine Dunkelziffer, die ist hoch. Und ich schätze, dass die Dunkelziffer über 50% liegt. Nur muss man natürlich sagen, da die Diagnostik ja eigentlich eher oftmals in einer virtuellen oder in der sprachlichen Diagnostik liegt, also in der Befragung des Patienten, helfen sich viele durchaus selber. Das liegt in der Natur der Sache. Wir leben natürlich in einer Informationsgesellschaft, in der Internetzeit, in der KI-Zeit. Und damit wird die Dunkelziffer letztlich, ist die nicht unbedingt schlimm, weil die Leute sich auch selber informieren und sich selber irgendwo Abhilfe organisieren.
Bei Dr. Google.
Bei Dr. Google und Co. und KI zum Beispiel. So, ja. Und das wird auch die Zukunft sehr verändern. Und wir werden auch, denke ich mal, auch unsere Sprechstunden sehr viel virtueller abhalten, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. So, aber Sie sprachen und fragten zur Dunkelziffer. 50% oder mehr, vielleicht jetzt auch 2/3 wird die Dunkelziffer sein. Insofern können wir nur sagen, wenn ihr Hilfe braucht, wir Urologen stehen bereit.
Ja, das war ja fast schon eine Einladung, ne? Und wenn man sich jetzt vielleicht bisher noch nicht getraut hat, dann schlagen wir einfach in die Kerbe rein und erzählen Sie uns doch bitte mal, wie läuft denn diese ärztliche Diagnostik ab? Wenn jetzt also ein Mann ein Problem hat, zu Ihnen kommt, was kann er hier bei Ihnen erwarten? Muss er Angst haben? Muss er sich schämen? Was erwartet ihn?
Er muss sich nicht schämen, das ist völlig klar, aber eins ist auch klar, Potenz gehört zu den sehr persönlichen Dingen. Das heißt, wir reden dort nicht so wie übers Wetter, über die Frauen im Allgemeinen oder über die Dinge des Lebens, über die Arbeit, sondern das sind persönliche Dinge, intime Dinge. Und das respektieren wir natürlich. Wir wissen das. Das ist unsere menschliche Natur. Insofern ist so ein Vier-Augen-Gespräch ganz klar. Das ist immer die Einladung zu sagen, wir können über alles reden. Aber das bleibt wie alles natürlich hier unter vier Augen. Aber insbesondere bleibt es hier, damit auch diese Vertrauensebene sich entwickeln kann. Und es geht auch nicht darum zu wissen, wie sind die sexuellen Praktiken und so weiter. Das wollen wir gar nicht wissen, sondern er erzählt dann durchaus seine Nöte und dann sagen wir, okay, dann guckt man sich natürlich an, man sieht den Habitus, man kennt das Alter, man fragt die Begleiterkrankungen mit ab. Der Medikamentenspiegel wird geprüft und untersucht und dann kann man schon viel sagen, woran es liegen kann. Dann haben wir schon viel im Gespräch, viel in der sogenannten Anamnese gemeinsam erarbeitet.
Was raten Sie Männern, die erste Probleme bemerken, sich bisher noch nicht getraut haben, zum Arzt zu gehen? Einfach mal anrufen, ich hätte gerne mal einen Termin. Man muss es ja wahrscheinlich noch nicht mal am Telefon sagen, worum es geht.
Also die Termine macht ja in der Regel die Schwester. Ja. Natürlich gibt es auch den Kontakt, entweder per E-Mail und so weiter, aber in aller Regel machen wir medizinische Probleme grundsätzlich im persönlichen Gespräch.
Alles top secret, es wird kein Podcast.
Das ist völlig klar und weil wir das auch so gewohnt sind und das ist natürlich eine vertrauensvolle Umgebung. Ich glaube, wer zum Urologen kommt, der hat schon die erste Hürde überwunden, der schämt sich nicht, der ist schon seine Frage losgeworden und manche haben eine Ersatzfrage, um die Tür zum Urologen zu bekommen, aber das ist auch kein Problem. Und in aller Regel, das ist unser Tagesgeschäft, wird die Hemmung eigentlich gleich gelöst und wir kommen da eigentlich ziemlich zügig zum Punkt und dann kann man die Sachen besprechen.
Im Grunde kann man ja auch sagen, sollte man sowieso einen Urologen seines Vertrauens haben, zu dem man dann gehen kann, wenn es dann Probleme gibt. Das sind ja nicht nur erektile Dysfunktion, sondern auch andere Sachen. Es geht ja auch um Vorsorge, weshalb man regelmäßig zum Urologen gehen sollte. Und von daher entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit dann so ein gewisses vertrauensvolles Verhältnis.
Ich denke, genau so ist es. Ich will aber auch sagen, durchaus der Hausarzt, der sich dieser Thematik verschreibt, kann das genauso gut. Ne? Da gibt es keine festgezurrten Grenzen. Ich habe es nun von Hause aus durchaus auch gelernt und insofern sind wir da durchaus auch der erste Ansprechpartner. Aber das gesprochene Wort, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Sprechstunde. Nicht nur die Technik, sondern das Wort macht es auch.
Dann geht's an dieser Stelle gleich nach der kurzen Werbepause weiter und da geht's dann um die Behandlungsmöglichkeiten. Werbung. Sie achten auf Ihre Gesundheit und apodiscounter.de hilft Ihnen dabei. apodiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke mit bis zu 60% günstigeren Preisen und schneller Lieferung. Hier finden Sie eine große Auswahl an Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Für Fragen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen zudem eine kompetente pharmazeutische Beratung zur Seite. Über die apodiscounter.app lösen Sie sogar Ihre E-Rezepte ganz bequem online ein. Sparen Sie zusätzlich 5 Euro auf Ihre nächste Bestellung im Shop auf apodiscounter.de mit dem Gutscheincode PODCAST5. In der apodiscounter.app können Sie sich sogar 7 Euro Rabatt sichern mit dem Code PODCAST7. Alle Details finden Sie in den Shownotes. Weiter geht's mit Dr. Matthias Schulze. Wir sprechen über die erektile Dysfunktion, also im Prinzip über Erektionsstörungen. Jetzt schwebt natürlich über allem die Frage, Dr. Schulze, was kann man dagegen tun, wenn es mal hapert?
Ich könnte jetzt schon fast ein bisschen semantisch antworten, wenn es hart auf hart kommt. Nein, es soll ja hart werden. Viel ist erstmal zu sagen, der Stresslevel muss erstmal runter. Ne? Wir sprachen ja davon, dass es oftmals auch die Lebensumstände, die Erektionsstörungen verursachen können. Und das gehört klar dazu. Ne? Entspannung in der Beziehung, Entspannung im Beruf, Entspannung zu Hause. Und auch das Begehren der Frau im Bewusstsein haben. Ne? Dann klappt es auch mit der Erektion besser. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, man muss von der Therapie keine Angst haben. Wir reden ja über Viagra und Co. Das ist ja nun durchaus ein Segen, seitdem es das gibt. Und wir haben damit ein sehr physiologisches Therapeutikum in der Hand, wo jemand dann doch wieder durch zu einer normalen Erektion kommen kann. Und das Schöne daran ist ja, wenn es gut funktioniert, dann kommt man oftmals auch mit der Dosierung herunterfahren und manche können dann durchaus vielleicht auch sogar ohne Medikation wieder klarkommen, wenn es nicht schon primär im Gespräch klappt.
Also Sie haben es schon angesprochen, ne? Also diese blaue Pille, als die damals vor ein paar Jahren auf den Markt kam, das war schon so ein Gamechanger.
Auf jeden Fall. Also das hat die Therapie nicht nur umgewälzt. Es war eine ganz simple Therapie im Endeffekt mit hohen Erfolgsraten. Und ich würde mal behaupten, dass davon bestimmt 80% derjenigen, die unter einer Erektionsstörung zu leiden hatten, davon profitiert haben.
Mittlerweile gibt es ja auch viele andere Anbieter, andere Wirkstoffe. Wie unterscheiden denn sich diese unterschiedlichen Wirkstoffe?
Das Wirkprinzip bei diesen Wirkstoffen, also wir haben 4 Wirkstoffe.
Sildenafil?
Wir haben Sildenafil, wir haben Tadalafil, wir haben Adabanafil und wir haben Vardenafil. Mhm. Und das Wirkprinzip an sich ist gleich. Es sind chemisch gesehen Derivate, ne, die in der chemischen Grundstruktur ähnlich sind und damit das chemische Grundwirkprinzip das gleiche ist. Aber sie haben dadurch ein leicht modifiziertes, wirklich leicht modifiziertes Nebenwirkungsprofil. Aber was entscheidend ist, ist, dass gerade der Klassiker Viagra als Wirkstoff Sildenafil relativ kurz wirkt. Kurz heißt, man ist quasi 4-5 Stunden einsatzbereit mit diesem Medikament. Der Wirkeintritt ist bei allen ungefähr ähnlich, eine halbe bis eine Stunde. Da gibt es nur leichte Unterschiede. Und was aber das potenzielle Wirkfenster ist, ne, das heißt, das ist die sogenannte Halbwertszeit der Wirkung des Medikamentes im Blut, ist, dass es beim Tadalafil, das war das Cialis, was primär auf dem Markt war, bis zu 2 Tagen andauert. Zurückweise 36 Stunden, aber bis zu 2 Tagen. Manche sahen das auch als Wochenendpille sozusagen. Und dazwischen positionieren sich sozusagen das Avanafil und das Vardenafil. So, und das ist dann eine Sache, die so eine Art Geschmackssache ist. Ne? Wenn es wirkt, dann ist das durchaus eine Variation. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Manche schwören aus Viagra und sagen, das andere wirkt gar nicht und umgekehrt.
Man muss also ausprobieren.
Das muss man ausprobieren. Und ich rate meinen Betroffenen, ich würde nicht immer sagen Patienten, aber es sind halt Patienten, fangt mit der höchsten Dosis an. Ihr braucht den Erfolg. So, und ihr nehmt so lange die höchste Dosis, wo ihr sagt, das brauche ich. So, und wenn es super wirkt, dann könnt ihr die Tablette teilen oder sogar vierteln. Mhm. Das ist der eine Punkt. Oder ihr könnt sie sogar ganz weglassen, weil es wieder klappen könnte. Ne, das ist eine Art Trainingseffekt. Mhm. Ne, man muss klar darauf hinweisen, man wird davon nicht abhängig. Wenn man es braucht, braucht man es, egal in welcher Dosierung. Und vielleicht braucht man es irgendwann nicht mehr. Ne, wenn man bei Kleiden zum Beispiel Gewicht abgenommen hat, Blutdruckmedikamente reduziert hat, dann kann das durchaus ein Effekt sein und der ist nicht selten. Das sollte man wissen. Ne, insofern sollte es auch eine Motivation sein zu sagen, Leute, ihr braucht auch die Potenzmittel nicht ewig möglicherweise, sondern wenn ihr was tut, ihr macht Sport, ihr nehmt ab, ihr braucht weniger andere Medikamente, dann braucht ihr vielleicht auch weniger Potenzmittel und dann spart ihr und dann könnt ihr euch was anderes gönnen, schön essen gehen mit der Frau etc. pp.
Ja, also im Prinzip ist es auch in manchen Fällen so eine Art Starter-Kit.
Das ist ja
Starthilfe.
Das ist wie eine Starthilfe und wenn die Batterie wieder voll ist, dann braucht man den Ersatzstrom nicht.
Und dann liegt mir noch eine Frage auf der Zunge. Es gibt ja Männer, die tatsächlich jeden Tag ein Pillchen einnehmen. Was hat es damit auf sich?
Wir sprachen über die unterschiedlichen Wirkdauern der Medikamente und der eine Wirkstoff, Tadalafil, was früher als Cialis bekannt war, hat eine lange Halbwertszeit. Und da kann man auch mit einer niedrigen Dosierung dieselbe Wirkung erreichen, indem man diese Tablette täglich einnimmt. Ne, mit niedrig dosiert, tägliche Einnahme, da kumuliert sich der Wirkstoff im Blut auf und man ist sozusagen immer ready. Der Wirkstoff hat letztlich eine stabile Konzentration im Blut und die Erektionsfähigkeit ist damit immer gegeben. Man muss also, wenn man sexuell aktiv sein will, nicht erstmal sagen, oh Gott, jetzt muss ich eine Pille einnehmen, ich muss darauf hoffen, dass dann irgendwann die Wirkung eintritt, sondern die Wirkung ist immer da. Natürlich betrifft das Männer, die das ausprobiert haben, die damit zurechtkommen und deren sexuelles Leben entsprechend getaktet ist.
Also man muss das ganz individuell für sich dann ausprobieren, entscheiden, was am besten funktioniert.
Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich brauche das immer nur bei Bedarf, oder ich möchte eigentlich die Situation nicht dadurch beeinflussen, dass ich da schnell noch die Pille rausrücken muss. Und es wird auch als therapeutisches Mittel genommen bei Patienten, die operiert wurden im kleinen Becken. Meistens betrifft das die Prostata-Operationen, wo man im Rahmen der Rekonvaleszenz, der Erholung nach der Operation, dem Patienten empfiehlt, mindestens ein halbes Jahr täglich eine solche Pille einzunehmen, unabhängig einer möglichen sexuellen Aktivität, damit man, wie gesagt, den Heilungsprozess, was die männliche Potenz anbelangt, unterstützt.
Sie sprachen Unterschiede in den Nebenwirkungen an. Wie gravierend sind die? Was sind so die großen Unterschiede, die großen Nebenwirkungen?
Das ist schwierig zu sagen. Also gerade beim Viagra ist das Typische, dass man merkt, es ist eine Wärme im Gesicht. Manche haben auch eine kleine Rötung im Gesicht. Beim Sildenafil, beim Tadalafil, da kann es zu Rückenschmerzen kommen zum Beispiel. Das sind aber leichte Nebenwirkungen. Die sind also nicht gravierend, wie das vielleicht bei anderen Medikamenten sein könnte, die also ein höheres Nebenwirkungsprofil haben. Das heißt, die therapeutische Breite, wie wir das pharmakologisch beschreiben, bei den Potenzmitteln ist sehr groß. Das heißt, man muss vor Nebenwirkungen keine Angst haben und vor allen Dingen, man muss auch, was die Interaktion anbelangt, also die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, auch keine große Angst haben. Es gibt eine strenge Integration mit nitrathaltigen Herzmedikamenten, gerade bei Angina pectoris Patienten. Da ist durchaus eine strenge Kontraintegration gegeben, also dass man Potenzmittel nicht verordnen darf. Das ist dann so. Nicht jeder Patient kommt dafür in Frage, aber in aller Regel sind es mit die sichersten Medikamente, die es auf dem Markt gibt.
Also grundsätzlich überwiegen die Vorteile von Nebenwirkungen, muss man...
Das ist das Gute. Ja. Das war ein Gamechanger. Und der Gamechanger definiert sich nicht nur, dass wir eine tolle Wirkung haben, sondern dass es eben auch super verträglich ist.
Da gibt es ja auch so rezeptfreie Präparate, die man im Internet bestellen kann oder in Drogerien kaufen kann. Was halten Sie davon?
Ich halte davon nichts. Geldverschwendung. Sagen wir sich lieber eine Packung Viagra extra besorgen oder...
Oder ein anderes Mittel, ja.
Da möchte ich darauf hinweisen, die sind nicht generisch. Im Prinzip sind mittlerweile fast alle generisch. Das heißt, es sind Nachahmerpräparate, die in aller Regel genauso gut wirken wie das Original, genauso sicher sind wie das Original und deutlich preiswerter.
Generisch bedeutet, es geht um den Wirkstoff, der gleiche ist.
Genau, das ist ein Nachahmerpräparat. Das ist so, wie wenn wir das Original von der Cola nehmen und dann gibt es viele andere Anbieter. Mhm. Genau so.
Dann sprachen Sie von Medikamente an, die Potenzprobleme verursachen könnten. Was steht da auf der roten Liste, sage ich jetzt mal?
Na, das sind die ganz klassischen Blutdrucksenker, Beta-Blocker zum Beispiel, auch die gegen die Herzrhythmusstörung angewendet werden. Das sind die Klassiker.
Dann packen wir jetzt mal die Pillchen zur Seite. Und frag sie einfach mal, gibt es eine andere Möglichkeit außer dieser Wirkstoffe? Oder wie haben sie es denn gemacht, bevor es die blauen Pillen gab, mit der Hilfe für Menschen, die Erektionsprobleme haben?
Das war fast noch vor meiner Zeit, muss ich sagen. Nein, ich habe den Paradigmenwechsel als junger Urologe wirklich mitbekommen. Und es war schon abenteuerlich, was wir auch damals auch für eine Diagnostik angeschoben haben, die am Ende therapeutisch oftmals wenig gebracht hat. Also die Diagnostik ist heute eben mehr das Sprechen, die Anamnese, die Medikamentengeschichte, welche die Patienten einnehmen. Eine Alternative ist klar, gerade bei operierten Patienten, das hatte ich vielleicht vorher nicht ganz angesprochen, diejenigen, die Beckenchirurgie erfahren mussten wegen Krebs des Enddarmes oder der Prostata, das ist ein sehr häufiger Eingriff, leiden ja nun trotz verbesserter OP-Methoden oftmals noch unter Erektionsstörungen. Da helfen auch diese Pillchen nicht unbedingt was, weil sie eben nicht so effektiv diese Erregungsleitungsgeschichte kompensieren können. Das heißt, da geht es ja um Nervenverletzungen durch den Krebs, durch die Operation, was nicht zu vermeiden ist. Und da muss dann mit anderen Mitteln gearbeitet werden, die da zum Beispiel sind, gefäßwirksame Medikamente auch direkt am Schwellkörper, die man in den Schwellkörper spritzt. Mhm. Das heißt, das sind dann Medikamente, wo jemand dann eine halbe bis eine Stunde eine Erektion hat, ob er möchte oder nicht. Das ist in Einzelfällen durchaus hilfreich. Das wird durchaus praktiziert.
Das spritzt man dann selbst, oder?
Das spritzt man dann selber. Das ist eine dünne Nadel, wie beim Diabetiker, ganz dünn. Die wird in den Schwellkörper eingespritzt. Wenn man das sehen könnte im Podcast, könnte ich es gerne zeigen. Das ist das männliche Glied und wird in einen Schwellkörper Hauptschwellkörper das Medikament gespritzt. Das verteilt sich in beiden, in den Hauptschwellkörpern sozusagen. Und dann haben die Patienten ungefähr 10 Minuten nach der Injektion eine Erektion in dem genannten Zeitraum. Und die ist aber durchaus dann komfortabel. Mhm. Ne, aber das ist halt nicht so eine physiologische Erektion, wie die unter den PDE5-Hämmern, also die Potenztabletten, stattfindet. Die klagen manchmal auch über leichte Schmerzen bei der Erektion, also im Glied. Aber an sich ist die Performance dann besser als mit den Tabletten, wo sie manchmal gar keine Erektion bekommen. So, und dann haben wir die nächste Möglichkeit, aber auch oftmals bei solchen Patienten, die operiert wurden, das Thema Vakuumpumpe, Penisring, wo man den Blutabfluss aus dem Schwellkörper verhindert. Man durch die Vakuumpumpe wird erstmal das Blut in den Schwellkörper hineingesogen, ne, durch den Unterdruck, durch diese Pumpe. Und der Penisring, der dann an der Wurzel angebracht wird, sollte Abstrom verhindert werden. So, und das ist durchaus auch eine Möglichkeit, die von einigen Patienten bevorzugt wird. Und wenn alle Stränge reißen sozusagen, dann haben wir noch das Thema Schwellkörperprothese. Das heißt, es ist natürlich ein erheblicher Eingriff in das männliche Glied, weil der Schwellkörper, das ist ja sozusagen so ein schwarmartiges Gebilde, der wird ja zerstört bei dem Eingriff. Und anstelle dieses Funktionsapparates wird dann ein künstlicher Schwellkörper eingebaut. Entweder der wird mit einer Flüssigkeit unter Druck gebracht, das ist dann sozusagen ein hydraulischer Schwellkörper, wo man eine Pumpe dann hat im Hodensack und kann das dann steuern. Mhm. Oder es sind solche halbrigiden Schwellkörper, die man so biegen kann, wo man das Glied dann auch so in der Hose verpacken kann, die dann nicht hydraulisch arbeiten. Aber es wird heute, Gottlob, wir sprachen über Game Changer, nur noch selten gemacht, wenn auch die anderen Therapiearten versagen.
Ja, aber im Prinzip habe ich das rausgehört, Sie können nahezu 100% der betroffenen Männern helfen?
Na, nahezu würde ich nicht sagen, das wäre übertrieben. Die Erektionsstörung ist ja ein Thema, wo ich immer sage, eigentlich ist es ein Thema bis zum seligen Ende. Das ist wie Essen und Trinken, nur eben was Persönlicheres vielleicht noch. Aber viele verabschieden sich durchaus von ihrer sexuellen Aktivität. Das heißt, die nimmt ja sowieso im Laufe des Lebens ab. Ne? Das ist ja so eine steile Kurve, die ansteigt, die sexuelle Aktivität, die lange Zeit stabil bleibt, sich durchaus ändert und dann nimmt das so langsam ab und mit dem Alter dann auch. Und da sind die Ansprüche durchaus auch sehr unterschiedlich. Insofern ist das schwierig zu sagen, wem kann ich helfen, wem kann ich nicht helfen. Viele haben sich da anders arrangiert, ohne darunter zu leiden, ohne dass das Leben an sich jetzt, dass das einen großen Verlust darstellen würde. Aber in der Tat ist durch diese Game-Changer-Situation, durch die verbesserten Operationen, verbesserte Nebenwirkungen, ist der Erektionsverlust deutlich niedriger am Ende des Tages. Wobei wir ja immer sagen müssen, die Leute werden ja auch immer älter. Also das ist ein diffiziles Problem oder Thema. Denn der Anspruch, erektionsmäßig noch fit zu bleiben, steigt ja zunehmend auch. Ne? Wir haben früher Leute gesagt, bis 70 wird operiert, dann nicht mehr. Heute werden die Leute rein biologisch beurteilt, die werden über 80-jährig noch operiert. Und dann gehören solche Dinge eben auch mit dazu in der Medizin.
Hochspannend. Vielen Dank, Dr. Schulze, für diese Einblicke.
Danke sehr und gerne.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alle bisherigen Folgen von Kernig und Gesund finden Sie auf kernigundgesund.de und in Ihrer Podcast-App. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bleiben Sie gesund. Das war Kernig und Gesund, präsentiert von Apodiscounter.